Also dein Abgang von Universal war dann eigentlich aus dem Grund, weil du einfach dann in Projekte bestimmte nicht mehr umsetzen können, also das Vertrauen von oben dann einfach irgendwie gefehlt hat.
Es hat sich der ganze Überbau geändert. Es ist ich habe, glaube ich, ziemlich gute Karten in dem Global Board gehabt, weil offensichtlich Auffällige durch blöde Ideen, die nicht alle Rohrkrepierer waren. Und von diesem Rückhalt, den ich da im Global Board gehabt habe, waren am Ende statt 5 nur mehr 2. Nicht unwesentlicher Faktor, muss man ehrlicherweise zu sagen, ist dann der deutsche Universal President auch der Chef von Schweiz und Österreich geworden. Das war bei den anderen Majors schon immer so, bei der Universal nicht. Und mein Bewegungsspielraum ist jedes Jahr verengt worden und halt nur mehr sparen und überhaupt keine Vision. Und dann ist okay. Immer wenn ich mir denke, ihr braucht es mir viel mehr als ich euch, dann ist es späteste Zeit zu gehen. Ja.
Okay.
Und dann war nur mehr taktisch, weil ich meinen Vertrag kannte, das so zu spielen. Also eigentlich hätte ich schon früher gehen sollen, aber es hat halt nur mal 1,5 Jahre gedauert.
Alles klar.
Ich musste mir aber ein bisschen Spielgeld mitnehmen für das, was ich danach machen wollte. Also,
das ist okay, und wie, was kam dann danach? Wie waren da die ersten Prozesse oder Überlegungen? Du hast ja dann, glaube ich, mal ein Jahr Auszeit genommen.
Ich habe alle Schiffspatente, die man machen kann, noch gemacht. Also mit mir kann man jetzt Hochseeschiff fahren, Skipper anheuern. Dann war ich in Südamerika unterwegs und mit meinem englischen Freund surfen in Brasilien. Lauter Dinge, die ich jahrelang schon machen wollte und die sich nicht ausgegangen sind. Und habe für mich im ersten Schritt entschieden, jetzt habe ich wirklich alle Seiten von Musik schon durch. Das mache ich jetzt sicher nicht. Und habe natürlich in diverse Startups investiert und einen Streaming-Service für klassische Musik und Opern und lauter solche Projekte gestartet. Und ich war aber dann immer wieder dort, wo ich eigentlich gerade weggekommen bin, nämlich Anzugsträger, halten PowerPoint-Präsentationen und tritt dann irgendwie um Budgets von irgendwelchen Investoren. Und habe bemerkt, das ist jetzt keine Übertreibung, was ich schon 15 Jahre davor bemerkt habe, warum ich dann Marketing nicht mehr machen wollte, dass mir das Vokabular körperlich unangenehm wird. Ja. Und habe bemerkt, okay, 15 Jahre später ist das ganze Startup-Investoren-Blabla Bullshit, den ich nicht mehr hören kann. Und wenn ich diese Phrasen nur dreimal höre, irgendwie zucke ich aus. Und habe also entschieden, das ist es nicht. Und irgendwie habe ich in der Phase bemerkt, dass ich die Universal hat mir die Lust an Musik ziemlich genommen. Es wird immer abstrakter und du hast da gar keine Zeit, wirklich Musik zu hören und irgendwann verlierst du auch die Lust dazu. Ja. Obwohl du lustigerweise der größte Musikvertreiber bist. Ja. Kurios. Ja. Und damals ist eben dieser Film über die 80er Jahre entstanden, wo ich einer der Protagonisten war und wir haben beschlossen, okay, wir nehmen einmal noch, da gab es eben diese drei essentiellen Bands, wo viele schon gestorben sind oder in der Klapse sitzen und so, hohe Dropout-Rate damals. Und die 7 Überlebenden schließen sich einmal nur zusammen und machen ein Album mit den Songs von damals, aber neu interpretiert. Und da habe ich wieder volle Lust auf Musik gekriegt. Ja. Und beschlossen, das macht mir mein ganzes Leben lang schon, das geschriebene Wort auch und so weiter, aber am meisten Vergnügen und die größte Liebe habe ich für Musik eigentlich. Und mir ist es auch völlig scheißegal, was irgendwer denkt. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, das weiß man aber vorher schon. Ja. Und wenn du die befreit hast von der Vorstellung, dass du immer entsprechen musst für irgendwelchen Erwartungshaltungen. Ja. Und was könnten jetzt wer sagen, wenn der Ex-Chef von Universal jetzt so ein Pimperl-Label aufmacht und so weiter? Hält man das für Versagen? Also diese Fragen stelle ich mir alle schon sehr lange nicht, ja? Weil es mir wirklich egal ist. Prinzipiell auch, weil man die Meinung anderer in solchen Fragen, die mich sehr persönlich betreffen, völlig egal ist. Ja? Bei solchen Entscheidungen.
Ja.
Und habe dann entschieden, es sollte eigentlich doch was mit Musik sein. Und der Benny, der ja mein Digital Director war, jahrelang bei Universal, der ist ja kurz nach mir auch ausgestiegen. Und der hat mich kontaktiert und ich habe gesagt, der hat auch Lust, Musik zu machen. Und dann haben wir zuerst beschlossen, wir machen ein Artist-Management. Mhm. Und dann sind wir sehr schnell drauf gekommen, du musst da mit dem Artist ja sofort irgendwie Musik produzieren. Dann musst du irgendwie mit irgendwelchen Labels reden und wir kannten das eigentlich besser als wir mit unserer Erfahrung. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber es kann kaum jemand mehr Know-how haben als wir zwei in der Kombi. Ja? Er der totale Digital-Experte, ich der Oldschool, wenn man so möchte. Mhm. Und darum haben wir Fat Penguin Records dann auch gleich gegründet, als, ich sagen, als eigentlich von der Idee her als Service-Einrichtung für unsere Künstler. Mhm.
Cool, also
der Label macht nach wie vor viel zu viel Arbeit für kein Geld. Aber bevor man jetzt noch weniger Geld damit macht und jemand anderen, der es vielleicht nicht einmal so gut macht, geschweige denn überhaupt als Youngster zum Major gehen mit einem totalen Kack-Deal, da macht man es lieber selber.
Ja. Also nach einem Jahr quasi Detox von der Industrie quasi,
ja,
hast du quasi so ein bisschen dein Bewusstsein und deine Liebe zur Musik auch wieder gefunden.
Eh in der Zeit auch, ja. Durchaus.
Und jetzt habt ihr das gestartet und ja, ich meine, die ersten Bands sind ja trotzdem jetzt sehr schöne Projekte geworden und ja, auch gerade mit Buntspechten, so geht ja da richtig viel, viel weiter schon.
Das ist natürlich die totale Freiheit, wenn man, also wenn der Benny und ich schnell Geld machen hätten wollen, dann hätten wir irgendwelche Schlagerartists unter Vertrag genommen. Ja. Da haben wir auch unsere Verbindungen gehabt und wussten, wie der Hase läuft und hätten relativ schnell Erfolg gehabt. Das wäre natürlich ein Schuss ins Knie gewesen, weil wir sind ja von wo weggegangen, wo es uns wegen dem inhaltlichen Zugang zu Kunst, nennen wir Musik jetzt mal Kunst, was es ja ist im besten Fall, überhaupt nicht mehr getaugt hat. Benny ist auch totaler Musikaffessionator. Ja. Und deswegen war von uns klar, wir machen nur Dinge, die uns selbst begeistern. Und das ist natürlich einmal in erster Linie eher nicht ein Mainstream-Pop-Thema. Ja. Mhm. Da muss man dazu sagen, Musik ist aber einer permanenten Wandlung unterworfen und verändert sich ja quasi auf täglicher Basis und an verschiedenen Ecken der Welt kontinuierlich. Und was gestern extrem Indie war, ist heute Pop. Ja. Was heute Pop ist, ist vielleicht übermorgen wieder total Indie, ja? Also ja. Who knows, ja? Und deswegen, wir versperren uns auch nicht gegen Pop, wir versperren uns auch nicht gegen die Charts, ja? Aber nicht, weil wir darauf spekulieren, sondern weil etwas, du hast Buntspecht gesagt, oder Felix Kramer oder Enger oder jetzt der Honeypimp, die haben alle was. Und nichts davon ist ein Agmadewiesen, wie man in Österreich sagt. Auch die Buntspecht nicht, ja? Nur die habe ich zum ersten Mal live gesehen und habe gewusst, die sind unstoppable. Ja? Wenn man da nicht alles falsch macht, dann kann man die nicht aufhalten. Es ist nur eine Frage, wie lange es dauert. Ja?
Du, weil wir am Anfang auch kurz schon die Definition von Erfolg auch schon ein bisschen erwähnt haben. Was würdest du sagen, bedeutet irgendwie Erfolg oder was bedeutet für dich Erfolg oder wie hat sich das auch irgendwie verändert?
Du meinst jetzt als Label oder für mich persönlich?
Nein, für dich persönlich.
Puh. Okay, das ist eine urschwierige Frage, aber ich versuche sie stümperhaft zu beantworten. Ich bin ja auch ein Privatmensch, der nicht nur arbeitet. Ich habe mehrere Söhne und mit meiner Freundin noch einen vierten dazu quasi. Das denen allen gut geht, dass es mir in diesem Umfeld und nicht nur mir, sondern allen irgendwie gut geht. Ich meine jetzt nur, aber nicht nur, es kommt immer, aber natürlich, dass, wenn man sich im Umfeld anschaut, was man alles für Troubles aufreißen kann, von gesundheitlichen über anderen, sagen wir weniger hübschen Konstellationen, jeden Tag dankbar dafür. Mhm. Und dass ich natürlich ausschließlich Dinge oder beinahe ausschließlich Dinge macht, die mir wirklich Spaß machen. Das ist ein extremer Luxus. Und dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann, dass ich Dinge einfach nicht machen muss, dass es niemanden gibt, der mich zwingt, irgendwas zu tun. Das ist also Freiheit. Eigentlich das, was man damals als 12-jähriger Punk wollte.
Ja.
Und es gibt eine Zeile in einem Buntspechtlied, Kind. Und irgendwie möchte ich, wenn es mir gelingt, immer so sein. Ja? Und ich habe vor wenigen Wochen Geburtstag gehabt und meine Söhne haben eine Geburtstagskarte gezeichnet und geschrieben und da ist irgendwie so ein Satz drinnen, dem größten Kind in unserer Familie. Ja? Und das ist sehr lustig, ja? Weil Kind bleiben dürfen, im positiven Sinne, ist einfach das Schönste überhaupt. Ja? Mhm. Und wenn du dabei ja nur irgendwie verantwortungsbewusst und so weiter agieren kannst. Ja.
Ja. Also die Mischung aus Kind bleiben und also diese gesellschaftlichen Zwänge, die was man dann mit dem Alter irgendwie hat, dass man die quasi ablegt im Kopf und trotzdem noch das Kind sein kann, das Innerliche.
Ja, ich meine, damit meine ich jetzt nicht rüpelhaftes Benehmen oder so. Man darf schon, also man muss schon respektvoll mit seiner Umgebung, nicht nur der persönlich Bekannten, sondern überhaupt. Also das glaube ich schon. Ich glaube auch an Good Karma. Also und wenn man so möchte, aber das muss ich nicht als Zwang empfinden, sondern okay, ein gesellschaftliches Miteinander, da kann nicht jeder überall machen, was ihm gerade einfällt. Ja? Zu Hause ist das schon wieder was anderes. Aber ich habe das nicht als Zwang gespürt. Und ich war viele Jahrzehnte eigentlich schon in diversen Jobs. Das ist ja eine Momentaufnahme, aber was als Zwang verspüre. Mhm. Aus heutiger Sicht hätte ich irrsinnig viele Dinge in der Universal-Zeit nicht machen sollen. Mhm. Aber damals war ich jünger, anders, andere Lebenssituation. Ich verzeih mir selbst. Ja. Ein wesentlicher Punkt. Man muss mit sich selber irgendwie gnädig sein können. Mhm. Und was war, war. Ein Hackerl drunter. Ja, interessant ist jetzt und morgen.
Mhm. Okay.
Und ich habe aber Zeit meines beruflichen Lebens, ich war schon aware, dass ich immer quasi in einer glücklichen Position war, weil die Mehrzahl der Menschen gehen jeden Tag irgendeinem Job nach, den sie eigentlich hassen. Ja? Hm. Und natürlich wird man darüber irgendwie entweder krank, dann nennt man es Burnout oder kriegt Krebs oder sonst irgendwas, bin ich persönlich davon überzeugt. Wenn du dein ganzes Berufsleben verbiegen musst und was machen musst, nur damit du die Miete zahlen kannst, so wird zumindest für mich Lebensglück nicht ausschauen können. Ja.
Mhm. Cool. Eine Frage, die ich im Podcast immer habe, ist, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest jetzt aus deinen Erfahrungen, aus deinem Leben irgendwie eine Art Studiengang aufstellen. Was wären drei Unterrichtsfächer, die du da drin unterrichten würdest, wo du dich quasi und was würdest du da irgendwie weitergeben wollen?
Naja, ich glaube, das Urproblem liegt darin, dass man Talent nicht lernen kann. Ne? Mhm. Also seine Talente selbst zu erkennen, nicht weil das wer anderes sagt, dass du da talentiert wärst. Das ist einmal der erste Schritt. Das kann man jetzt schwer in einem Studium lernen. Aber würde man es können, seine eigenen Talente erkennen, darauf vertrauen, dass man daraus was machen kann, Mut zum Risiko und sich nicht fürchten vor Misserfolg. Das ist vielleicht etwas, was jetzt einen angloamerikanischen Raum von unserem total unterscheidet, vom Mindset her. Wenn du in Österreich einmal in Konkurs gehst, bist du der letzte Idiot. Wenn du in Amerika nicht schon zweimal in Konkurs warst, kannst du auf keinen Fall erfolgreicher Geschäftsmann werden. Ja? Das ist ein völlig anderes Mindset. Ja? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt in Konkurs gehen sollte. Das haben wir mit dem Pinguin nicht vor. Es ist noch keine Schande zu scheitern. Ja? Es ist so, wie wir vorher gesagt haben, das Mobile TV. Es war alles richtig. Wir waren einfach nur vielleicht 3-4 Jahre zu früh dran. Ja? Kann man das als Scheitern bezeichnen? Könnte man. It was not. Ja? Mhm. Ich sage, okay, richtige Idee, richtiges Konzept, richtig aufgestellt, leider zu früh. Mhm. Und zu früh ist immer noch besser als zu spät. Ja? Mhm. Ich glaube, dass ein weiteres Fach, das man da auf der Uni unterrichten sollte, ist Geschäft, aber richtig. Ja? Heute nennt man das Social Entrepreneurship. Ja? Und ich habe das vor vielen, vielen Jahren, das haben wir damals schon geleistet, ich bin zu total interessanten Conferences einmal im Jahr geflogen. Ja. Die finden oft in Mailand statt, World Business Forum zum Beispiel, wo aber da reden nicht Wirtschaftstypen dort, sondern also Philosophie-Professor vom MIT, und so Ex-Politiker wie Tony Blair oder der Erfinder der Microcredits, echt inspirierende Menschen, ja, die mir irgendwie, nicht, dass ich das umlegen hätte können in direkt ins Business oder so, aber die deinen Horizont und deine Art zu denken irgendwie erweitern. Das kann man auch sehr schwer unterrichten. Mhm. Aber lebenslange Neugier und Offenheit, auch neue Wege anzugehen. Ja? Mhm. Da muss man manchmal über Risiko Berge springen. Aber es sind immer nur eigene Berge. Ja? Mhm. Und das Dritte wäre Psychoanalyse. Mhm. Das hilft extrem, weil je mehr du über dich selber weißt, umso mehr kannst du von dem selbstlimitierenden Scheißdreck, der in deinem Kopf wohnt, irgendwie umgehen. Mhm. Oder umgehen. Ja. Ja. Oder zumindest richtig reagieren darauf, wenn du erkennst, du bist schon wieder in dem gleichen Muster unterwegs. Mhm. Und dann hätten wir eigentlich ein relativ gutes Paket. Da gehört ja natürlich emotionale, soziale Intelligenz und so weiter, teilt sich in diesen Fächern auf. Und wenn man das hört, dann hat man, glaube ich, eine ziemlich gute Ausgangsbasis für Allround-Erfolg, wenn du das so willst, egal, was man dann tatsächlich beruflich umsetzt. Ja? Mhm. Und andere leben lassen gehört da auch dazu. Ja? Das ist Berufsethik quasi in der Geschäftswelt nicht unbedingt weit verbreitet ist. Mhm. Manchmal haben in der Universal-Zeit meine Directors nicht verstanden, warum ich den Partner XY mit dem Deal jetzt nur quasi gehen lasse. Ja? Mhm. Dann hätte man noch mehr rausholen können. Er sagt, ja, aber Business für mich ist so, dass man sie mit einem Handshake den Deal besiegeln kann, in die Augen schauen kann und man weiß, beide können leben. Auch wenn ich gewusst habe, ich könnte mir jetzt nur die Unterhosen auch ausziehen. Ja? Mhm. Aber das macht man nicht. Ja?
Ja.
Und ein Learning daraus, alle diese Entscheidungen oder meine Kontakte, alle ist jetzt übertrieben, wenn das irgendwer hört, ist sich jemand dabei, der anderer Meinung ist. Aber sagen wir zum sehr, sehr überwiegenden Teil, Menschen, die mir beruflich begegnet sind, und das kann vor 20, 30 Jahren gewesen sein, und ich habe sie seit 15 Jahren nicht gehört. Mhm. Wenn ich die anrufe, weil ich was brauche, dann kriege ich das. Mhm. Und das sagt mir, dass ich offensichtlich nicht zu oft was falsch gemacht habe im Umgang mit anderen.
Ja. Wie hast du diese Sachen dann in deiner Karriere irgendwie gelernt? Das war ja bei dir wirklich alles so wirklich Learning by Doing. Du hast nie irgendwie Ausbildung oder irgendwas gehabt, oder?
Das war lustig, weil ich bin ja dann als erfolgreicher Manager öfters eingeladen worden von so Institutionen wie der Erste Bank oder der Telekom, die so Uni-Spezial-Lehrgänge machen, um dort auf der Uni ja zu referieren, ja? Mhm. Und ich habe versucht, das natürlich immer möglichst inspirierend anzulegen. Und danach gibt es aber die Talkrunden irgendwie. Mhm. Und die eine der ersten fragen, was haben Sie eigentlich studiert? Und ich sage, das Leben. Das soll man aber nicht als Aufforderung verstehen, nicht zu studieren. Das schaut einmal nichts. Ja, aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja. Und bei meinen Söhnen ist das jetzt so, der Älteste ist jetzt 18 und der stellt jetzt auch die Frage nach dem Studium. Er hat überhaupt keine Ahnung, was er studieren möchte. Mhm. Aber irgendwas studieren einmal. Ja.
Okay.
Ich finde es auch übertrieben. Also, ich war relativ früh überzeugt, dass Journalismus was ist. Und dann im Weiteren eigentlich im Radio Journalismus zu kombinieren mit Musik. Ja. Mhm. Aber man kann nicht voraussetzen, dass man das mit 18 weiß oder 19, was einem eigentlich im Leben glücklich macht. Ja. Mhm. Also sollte man es jetzt möglichst lang offen halten. Ja. Und irgendeine Ausbildung braucht man schon, weil das muss man auch dazu sagen, mit dem Christemann und Stermann, mit dem Christoph, wir beide waren einmal in der Jury von so einem ORF Assessment Center, wo die Nachwuchstalente, aber quer durch, also auch für Nachrichtenmoderatoren und so weiter, quasi gecastet werden. Und in irgendeiner Pause sagt der Christoph zu mir, du, ich bin so froh, dass ich da schon da bin. Ich hätte keine Chance bei dem Assessment. Ich habe gesagt, du kannst da sicher sein, ich arbeite. Also die Zeiten sind andere. Ja. Okay. Und der Wettbewerb ist ein anderer. Und also ich würde nicht irgendjemandem raten, so wie ich das ist angelegt, das war nicht Absicht, das ist eigentlich dauernd was passiert. Mhm. Weil ich das ist schon vielleicht ein Talent, die kann sehr schnell Entscheidungen treffen. Mhm. Wenn ich sehe, okay, hier ist eine Option, oh, das hat Risiken und so weiter, alles wurscht, ich glaube, das ist eine gute Option, das mache ich jetzt. Mhm. Da gibt mir immer was auf, nämlich entweder die andere Position oder sie nicht zu entscheiden. Ja? Und ich habe aber immer einen Verfechter, dass es viel sinnvoller ist und vor allem selbstbeglückender, wenn man sich aus dem Fenster lehnen traut. Mhm. Weil sonst sieht man den Himmel nämlich nicht. Man kann allerdings auch runterfallen, ja. Das kann man nicht, wenn man drinnen sitzen bleibt. Aber das war für mich nie eine Option.
Okay. Was würdest du jetzt zum Beispiel so einem, jetzt eben so einem, jetzt wie du sagst, deinem Sohn oder so in dem, in der Altersgruppe oder für Leute, die was jetzt irgendwie in die Musik, jetzt auch irgendwie in die Musikbranche starten wollen, was würdest du denen empfehlen zu tun oder zu?
Das Gespräch habe ich gestern am Abend mit meinem Sohn geführt, ja. Weil der hat sich ja eine extra Runde in der 6. erlaubt, deswegen ist er jetzt gerade 18 geworden, hat aber erst heuer Matura, also jetzt im, in ein paar Monaten. Und spielt total beglückt in einer, nennen wir es Punk-slash-Grunge-Band, die Leute ziehen. Ja? Also was rate ich jungen Menschen? Du musst es mit der Musik in jedem Fall ernst nehmen. Das heißt, ein Fulltime-Job und daneben ein bisschen Musik machen wird auf keinen Fall ausreichen. Man muss halt, und es geht in jungen Jahren besser, als wenn man mal, ich weiß nicht, Kinder auch noch mit ernähren muss und so. Dann muss man halt seinen Lifestyle dementsprechend adaptieren. So dass man mit ein bisschen daneben hackeln und mit Musik, wo man aber den vollen Fokus drauf hat, und sich selbst die Zeit ergibt, die Nerven nicht wegschmeißt. Weil die 3 Jahre, 4 Jahre, die braucht es in jedem Fall. Ja. Selbst wenn du ein super Talent bist und die Zeit für das, was du machst, gerade richtig ist. Ja. Und den unbedingten Belief an dich selbst natürlich. Ja.
Ja. Wenn du so jetzt so ein bisschen in die Bandperspektive wechselst, was würdest du sagen, macht eine erfolgreiche Band aus?
Ja, eine erfolgreiche Band hat in jedem Fall ein Publikum. Das heißt, die müssen live super sein. Ja? Mhm. Mich interessieren überhaupt keine Bands, die nicht mehr spielen können. Was frech aus meinem Mund klingt, weil wir waren grottenschlecht am Anfang. Ja? Und viele würden zu Recht sagen, am Schluss auch noch. Ja? Rein technisch, ja. Ich meine jetzt aber nicht, dass alle am Koms gewesen sein müssen und die Megafudler. Aber man muss einfach gut sein. Ja. Mhm. Oder wenn du jetzt Fußball anschaust, du brauchst keine Promi-Truppe, du kannst da der Lask sein. Ja. Du musst gemeinsam beißen können, Talente natürlich in deinen Reihen haben und du musst das wirklich wollen. Mhm. Und wenn man jetzt, Punschpecht war vorher, halte die für eine der besten Livebands, die wir im Land haben. Man möchte, selbst wenn du den Ton ausschalten würdest, siehst du die Dynamik, die innerhalb der 6 Musiker auf der Bühne abgeht. Und das reißt allein schon mit, noch ohne die Tonkomponente. Ja. Mhm. Du siehst, was die für Spielfreude und für Energie untereinander da abrennen haben. Ja. Ja. Und natürlich eine gewisse Liebe zum Publikum sollte man auch haben. Ja. Mhm. Also das gibt es immer wieder und zum Teil sind sie sehr erfolgreich, so sehr, wie soll ich sagen, also ein bisschen verrückt muss man ja auch sein, damit man das macht. Und man muss ein gewisses Maß an Freude dran haben, sie exhibitionistisch ins Scheinwerferlicht zu stellen. Aber wer das nicht hat, kommt eh nicht auf die Idee. Ja? Ja. Und das muss aber dann noch authentisch rüberkommen. Mhm. Ich finde, die sind zum Teil wirklich sehr erfolgreich und in Glitzer und bombastischen Shows inszenierte Artists, denen ich das aber nicht abnehme. Ja? Mhm. Die touchen mich überhaupt nicht. Und du musst das Band es schaffen, dass du in der Direktbegegnung, nicht über Spotify, ja. Da auch natürlich, aber dass du deine Leute touchst, die bei dir im Konzert sind. Mhm. Dass du sie wie ein Gastgeber praktisch in deinem Haus begrüßt, ja, und auch so behandelst. Ja.
Ja. Also wirklich die Komponente, die du jetzt am meisten rausstreichst, ist so der direkte Kontakt zum Publikum. Also die Show von der Band, wie sie gegenüber vom Publikum auftritt. Du sagst auch, dass quasi, es muss geil sein, wenn man den Ton abdreht, dass quasi
das ja die Performance haben,
ja. Ja, wirklich da ist. Und ja, eben, dass das Ganze wirklich authentisch wirkt, weil Riesenbühnenshow kann jeder hinstellen, aber das muss einfach das, authentisch sein.
Diese, ich glaube, es war Janet Jackson oder sowas, das zum, oder Michael Jackson, irgend so ein Jackson-Ding, also eine klassische US-Show mit 24 tanzenden Fliegenpilzen auf der Bühne und so. Okay, es ist ein interessanter Trip, aber irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich jetzt gerade in Disneyland, ja. Das ist für mich nicht Musik. Ja. Das ist aber eine interessante Show und es funktioniert, aber Holiday on Ice funktioniert auch. Ja. Mhm. Und das hat mir als Kind schon nicht getaugt. Ja. Ja. Ich spreche aber jedem das Recht zu, dass er das leibend findet. Es darf auch jeder den Gabalier und seine Konzerte leibend finden. Ja. Das wurde oft gefragt, wie geht das, dass du quasi Erfolgsmusik und Klassik und so weiter. Also ich habe mir das selber gefragt, aber dann bin ich zum ersten Mal bei so einem Konzert gestanden und habe festgestellt, der Einzige, dem es nicht gefällt, bin ich. Und alle anderen sind begeistert und ich habe nicht das Recht, den anderen ihre Freude wegzureden. Ja? Ja. Ich gehe nicht freiwillig dorthin, aber die, denen es taugt, ja, mein Gott, ja, es essen nicht alle gerne Schnitzel. Ja?
Ja. Was findest du zum Beispiel Schritte für eine Band, die was quasi das jetzt noch nicht, oder wie die Band zu so einer Performance kommt, oder wie kann eine Band dann letztendlich das schaffen, diese Publikumsbindung durch die Live-Show?
Na, anders als früher ist es heutzutage total easy, dir weltweit Vorbilder, Vergleiche, von denen du was lernen kannst, quasi abzuschauen. Ich meine jetzt nicht kopieren, aber ich kann sehen, okay, die Band aus Mexiko, die muss nicht einmal mit dem Sound mit mir verwandt sein, aber besser ist, die machen das so und so, ja. Da kann ich Dinge übernehmen und schauen, ob die zu mir passen. Wenn das bei mir sehr authentisch ausgeht, dann mache ich das einfach. Ja. Mhm. Bühnenshow im Sinne von viel Geld investieren ist ja am Anfang nie drinnen. Ja. Das meine ich ja gar nicht. Aber wenn man sich ein Voodoo anschaut zum Beispiel, ja, bei so einem eigentlich ist ja da ja nichts Spektakuläres. Ja. Mhm. Aber die Band kommt auf die Bühne, er kommt auf die Bühne, buff, und das Theater ist offen. Ja. Mhm. Da braucht er keine Pyrotechnik, sondern er braucht da keine Showdancer oder einen brutalen Prodigy-mäßigen Sound oder so irgendwas. Der ist einfach dort und er ist authentisch. Mhm. Und er hat seine Geschichte und er hat sein Publikum. Ja. Das habe ich vorhin gemeint, ich bin der Gastgeber auf der Bühne für die Leute, die da sind. Ja. Mhm. Und ich behandle sie so. Ja. Natürlich haben die Eintritt bezahlt, ja, aber dafür arbeite ich ja jetzt gerade und bestreite meinen Lebensunterhalt damit. Ja. Und man muss, das ist etwas, was so Schlagerfuzis immer gern gesagt haben, es ist viel, viel hilfreicher, wenn man sein Publikum auch gern hat. Ja. Das tun nicht alle.
Ja. Ja. Okay, also das heißt, einerseits hast du gesagt, Vorbilder suchen übers Internet oder Inspirationen suchen, aber die jetzt nicht wirklich als Copycat-Band jetzt behandeln.
Ach so, ja.
Sondern wirklich schauen, was auch zu einem selber passt und lernen, sein Publikum zu kennen und zu lieben.
Ja, und ich glaube, das funktioniert trotzdem nicht für alle. Ja? Also entweder ist da Chemie da, nämlich unter den Bandmitgliedern, und die Schwierigkeit ist, dass der Funke dann nur überspringt von der Bühne runter, ja, und dass die Chemie im viel größeren Kreis vorhanden ist, und das gelingt nicht allen Bands. Manche können das, und bei manchen, ich habe das mit den Vorbildern, habe ich mir gedacht, in Optimierungsfragen.
Ja, genau.
Mal schauen, wie können wir uns anziehen, oder was haben wir für einen Bühnenhintergrund, was haben die für Licht zum Beispiel, aha, die haben nie rot, also solche Details meine ich. Ja. Ja. Und aber die Basis muss schon da sein, wenn eine Band erfolgreich sein will. Also du hättest nicht aus irgendwelchen vier Menschen die Beatles machen können, das hätte nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und Characters natürlich, keiner dazu. Ja. Die Bundspöchter sind sechs Typen auf der Bühne und die sind alles verschiedene Characters. Das heißt, du gibst da dem Publikum die Möglichkeit, einen Lieblingscharakter zu haben. Das ist ein bisschen wie Comic-Helden oder so, wenn man es ganz simpel ausdrücken würde. Ja. Das System von Casting-Bands eigentlich, die aber das Problem hatten, dass sie nie authentisch waren, deswegen ist das immer nur so bis 14-Jährigen reingegangen und die Älteren haben das immer durchschaut. Ne?
Alles klar. Was würdest du sagen, jetzt so auf der anderen Seite, jetzt macht dann einen erfolgreichen Manager aus, der dann quasi mit der Band arbeitet?
Naja, zum einen natürlich, dass er seine Band kennt und nicht nur als Band, sondern möglichst halt auch irgendwie die Eigenheiten der Individuen erkennt. Man ist ja kein Kindergärtner, man muss jetzt nicht irgendwie in den Schlaf singen, jeden Einzelnen, aber Menschen funktionieren halt anders. Ja. oder haben andere Bedürfnisse und auf die muss man halt schauen, im Rahmen dessen, was möglich ist, irgendwie einzugehen, dass es für alle rund ist und alle cool miteinander sind. Ja? Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass man ein bisschen ein Gespür hat für das, was für die Band drinnen ist. Mhm. Und auch für das, was für die Band nicht drinnen ist. Ja? Mhm. Und weder sich selbst in irgendeinen Hype, der sich nicht bestätigen wird, nur die Jungs und Mädels irgendwie hineinzujagen und am Ende sind alle sehr enttäuscht. Ja? Mhm. Dann ist es nicht schlecht, wenn man ein paar Connections hat, wenn man ein bisschen Know-how hat und ein Telefonbuch. Und es schaut da nichts, wenn man ab und zu eine kreative Idee hat. Mhm. Okay. Aber man sollte nie glauben, dass man der kreativere Typ ist als die Artist, die man betreut. Wenn es um die Musik geht.
Okay.
Strategische Konzepte, was anderes. Ja. Aber von allen unseren Artists war wahrscheinlich mit großem Abstand ich die meisten Stunden in irgendeinem Studio in meinem Leben schon. Mhm. Und habe jetzt ein bisschen Ahnung von Produktion und da von Songwriting. Ich würde aber niemals irgendeinem Künstler sagen, dass wir das so oder so machen. Aber wenn es dann so über die Rough Mixes geht und sagen, eigentlich, wenn du mich fragst, da fährt nur eine Spur, da könnte man nur was in der Trompetenline drüber setzen. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn der letzte Chord dann nicht auf Moll runter geht, sondern vielleicht auf was. Was sie daraus machen, ist dann ihr Ding. Also bei uns gibt es das nicht, dass wir sagen, das muss jetzt so sein. Ja?
Ja.
Also die Leute, die die Kunst machen, die dürfen sie schon so machen, wie sie wollen. Aber weil ich ja eigentlich so rein vom Geburtsdatum her auch der Vater von allen unseren Signings sein könnte, gebe ich halt schon ab und zu irgendwie meine Sicht halt bekannt, die manchmal gehört wird es immer, manchmal wird das was gemacht und manchmal nicht. Ja. Mhm. Ich bin aber dann nicht angefressen, sondern dann arbeitet man mit dem Resultat, das sowieso rauskommt. Ja. Okay. Ich halte da viel mehr davon, wenn eine Band mit einer dritten Person, nämlich irgendeiner Producerin oder einem Producer, nochmal neue Welten oder Horizonte oder zumindest ein paar Türen öffnet in der Studioarbeit, weil die ist dann nach ein paar Monaten vorbei, diese Studioarbeit. Mhm. Da kann man viel direkter und ohne, also da kann man fetzen untereinander und so, weil man weiß, es hat ja für die Dauerzusammenarbeit ja eigentlich keine Auswirkungen dann mittel- oder langfristiger. Mhm. Da muss man aber, und das der Management ist aber wieder der, der den jungen Menschen irgendwie ja zum Beispiel Auswahl an möglichen Produzenten irgendwie vorstellt und das war bei jeder Produktion und so, und dann lernen die ein paar kennen, schaut man, tastet man sie ab und dann entscheidet sie die Band für oder nee, aber es gibt so gut wie keine Producerinnen bei uns.
Okay, alles klar. Ich habe abschließend habe ich irgendwie in einem Interview mit dir gelesen, dass du auch so sehr viel lest oder sehr viel gelesen hast. Mhm. Hast du abschließend noch ein paar Bücher, die dich besonders inspiriert haben oder die du weiterempfehlen kannst?
Ganz viele sogar, aber etwas spontan. Wenn mir die Titel einfallen würden, darf ich das nachliefern?
Ganz gerne nachliefern.
Die müssen die da wirklich nachliefern. Ich sehe jetzt das Cover von mir. Okay. Vincent zum Beispiel ist ein Buch, das unbedingt empfehlenswert ist.
Aha. Um was geht es da genau ungefähr?
Um den totalen Highschool-Außenseiter, der aber künstlerisch begabt ist, Style-Artist und so weiter. Mhm. Der Autor fällt mir jetzt aber gar nicht ein. Der hat dann noch zwei, drei geile andere Bücher geschrieben. Ja. Mhm. Ja, das Hirn, das ist der Nachteil natürlich. Ja. Dann von einem holländischen Autor ein irrsinnig inspirierendes Buch. Das kann ich mir erinnern, das habe ich sogar bei meiner ganzen Managementrunde zu Weihnachten geschenkt. Also jedem eines, nicht ein gemeinsames. Von einem holländischen Autor, der Joey irgendwie heißt. Und jetzt mir einfällt, ich suche die ganze Zeit ein weiteres Buch von ihm, aber in seinem ganzen Leben nur zwei veröffentlicht, was ich extrem schade finde. Mhm. In dem Buch geht es um einen jungen Typen, der unfallbedingt querschnittsgelähmt ist Und anstatt, dass er sie quasi in seinem Leid und Selbstmitleid versenkt, zum totalen Phantasten wird und extrem buntes und sehr inspirierendes Leben für andere führt dann, ja. Und sie keine Limits selbst gibt und sie von anderen vorschreiben lässt. Und wenn ich mich recht erinnere, das Dramatische ist, er ist überhaupt erst deswegen, er ist nicht querschnittgelähmt, er hat keine Beine mehr, weil er sie verliebt und verträumt, irgendwie in einem Feld einschlaft, wo dann so eine Erntemaschine durchfährt und leider spät aufwacht und die Haxen dann weg sind.
Okay.
Also ganz spontan, aber ich habe, weiß nicht, Millionen ist übertrieben, aber viele, viele, viele Bücher in meinem Leben gelesen. Es gibt kaum ein Buch, also wenn man mal über die Seite 30 drüber ist, bis dahin muss man jedem Buch Zeit geben, finde ich, aus dem du nicht irgendwas mitnimmst. Ja?
Okay.
Ja. Die schicke ich dann auch.
Genau,
die Top-3-Buchempfehlungen schicke ich dann auch.
Die Top-3-Buchempfehlungen und ich verlinke
für junge Musiker oder wurscht.
Du, für alle. Ich verlinke die dann in den Shownotes. Und, ja.
Until I Find You zum Beispiel, ein unglaubliches Buch über die, vom Irvine ist das, glaube ich, der, wo ein junger Mann, der irgendwie so total lost ist, ja, sich irgendwie auf die Suche nach seinem Vater begibt und er ist Tätowierer gewesen und ist deswegen überall herumgezogen und war halt und verfolgt den Weg quasi durch die halbe Welt immer auf der Spur nach seinem Vater, der gleichzeitig aber total geiler Organist gewesen sein muss, der sich irgendwie den ganzen Körper mit seinen Lieblingskompositionen irgendwie voll tätowieren hat lassen. So. Ein großartiges Buch.
Okay.
So 1000 Seiten gerippt hat, halt typisch.
Also lesen auf jeden Fall von dir dann auch ein wichtiger Part in deinem Werdegang, neben einfach Sachen ausprobieren und machen.
Absolut, ja. Ja.
Cool. Ja, danke, Hannes, auf jeden Fall fürs Gespräch. Waren einige sehr wertvolle Lektionen dabei.
Und ja, mal sehen. Ich sag danke.
Ja, sehr gerne.
Und wenn auch nur eine Person einen Halbgedanken davon irgendwie sinnvoll verwerten kann, dann freut es mich schon.
Ja, da bin ich mir sicher. Alles klar.
Danke.
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für alle, die mehr zum Thema erfahren möchten, verschicke ich die wichtigsten Learnings aus den Episoden immer per Mail. Wenn ihr diese erhalten möchtet, schickt mir einfach eine kurze Mail an office@dermusikmanager.com. Außerdem freue ich mich weiterhin über alle Mails und Feedback zum Podcast.